Freifahrt.
Eigentlich ist ja das Auto, das ich mir nachher auswähle, der Kompromiss
ja.
der Summe aller Dinge.
Total, deswegen werden die immer größer, damit man möglichst viele Kompromisse in einem
Auto aber es ist nie, also niemals nie, aber es ist fast nie das Perfekte für den Moment. Sondern du suchst dir was, was möglichst viele von deinen Bedürfnissen in einem Konzept vereint und sagst, okay, da kriege ich irgendwie alles reingestopft, was ich so brauche für mich.
Voll. Passt. Willkommen zu einer neuen Folge von Freifahrt. Dem Interview-Podcast für eine neue und zukunftsfähige Mobilitätskultur. Mein Name ist Sebastian Hofer und hier frage ich mich und meine GesprächspartnerInnen sinnbildlich jede Woche wieder, weshalb es in Holland und Dänemark eigentlich selbstverständlich ist, mit einem Lastenfahrrad unterwegs zu sein und wir hierzulande immer noch kostenlosen Parkraum als Grundrecht verstehen. Mit euch zusammen möchte ich unser aktuelles Verständnis von Mobilität auflösen und an einer wünschenswerten Zukunft unserer Fortbewegung basteln. Von Mikromobilität bis zum Hyperloop. Und deshalb spreche ich mit allerlei klugen Köpfen, die uns auf neue Gedanken und Wege bringen wollen. In dieser Folge bin ausnahmsweise mal ich zu Gast, und zwar bei Robin Schmid, einem der erfolgreichsten YouTuber für Elektroautos und Elektromobilität. Den meisten von euch ist er sicherlich bekannt unter seinem Kanalnamen RobinTV, wo er regelmäßig rund 34.000 Follower mit wertvollen und spannenden Inhalten versorgt. Der Motivator für diesen Plausch über die Mobilität der Zukunft aus verschiedenen Perspektiven war ganz einfach, dass wir in der letzten Zeit beide mit Laurin Hahn von Sono Motors, mit Sven Erger von Rebike oder auch Simon Vogt von Endcharge zu tun hatten und Lust hatten, mal die Perspektive des jeweils anderen sozusagen für euch da draußen kennenzulernen. Bei RobinTV gibt es jetzt also das erste YouTube-Video mit mir und hier bei mir die Extended Version unseres Gesprächs. Mobilitätswandel bedeutet ja vor allem die Bereitschaft zur Änderung von Gewohnheiten. Daher klönen wir über die Herausforderungen, gerade wenn man das Gefühl hat, dass so ein Auto ja ein großartiges, gebündeltes Mobilitätsangebot ist. Zu meiner Überraschung erklärt Robin dann jedoch, wieso ein Auto eigentlich immer der Kompromiss der Summe aller Bedürfnisse ist, aber es nie so richtig das Perfekte für die jeweilige Situation ist. Ich will von ihm wissen, wie die Welt der Mobilität aus Sicht eines Autofans aussieht, wie sich die automobile Elektromobilität entwickelt hat und was er beispielsweise von kleineren Fahrzeugkonzepten hält. Wenn man sich Robins Videos anschaut, fällt sofort auf, finde ich, wie ehrlich, nahbar, emotional und begeisternd er spricht. Und genau das gefällt mir eben auch hervorragend in unserem Gespräch hier, denn ich finde, er hat ein großes Talent, Menschen mit diesem offenen Dialog mitzunehmen und zu begeistern. Schaut also gerne mal rein in seine Videos. Sein Kanal ist in den Shownotes verlinkt und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Mitschnitt unseres gemeinsamen Videos.
Ja, im Gegensatz zu dem Podcast, den ich auch mache, Bier und Wein, gibt es bei uns Wasser und Wasser. Deswegen sage ich jetzt einfach mal Prost. Und Prost. Ich meine, so die Größenverhältnisse sind gleich
schon geklärt. Ist schon klar, gleich SUV versus Fahrrad.
So dann. Prost. Ah, wir legen jetzt direkt mal los und zwar das Thema Nummer 1. Also wir senden ja hier, wir sitzen praktisch gerade hier schön in Berlin, im Prenzlauer Berg. Hier ja, sind wir mitten im pulsierenden Großstadtleben. Ich selber bin ja eigentlich auf dem Dorf aufgewachsen, also ab und zu erfahrt ihr auch ein paar persönliche Sachen noch über uns. Wirklich kleines Dorf, 1200 Einwohner, so bin ich eigentlich aufgewachsen und jetzt wohne ich seit fast 12 Jahren hier in Berlin und habe die große Stadt, den Trubel und den Verkehr und das ist schon Wahnsinn, schon ein echt krasser Unterschied so von der Lebenssituation. Und naja, ich war halt immer, ne, wenn man so auf dem Dorf aufgewachsen ist, immer so, ich habe immer irgendein Fahrzeug gehabt. Sobald du 16 bist, habe ich dann so ein 125er Motorrad-Moped gehabt. Mit 18 natürlich gleich ein Auto, weil erst, also auf dem Dorf sowieso ist individuelle Mobilität Freiheit.
Vor allem damals noch, wenn man überlegt, ne? Also das ist ja ein Muss
gewesen. Vor 40 Jahren,
als ich 18 war. Vor 40 Jahren, genau, richtig. Von mir damals. 45 Jahre grob.
Früher. Ja. Ja, das war halt wirklich so, also das, man hat darauf hingefiebert und es war klar, irgendwie Bus fährt irgendwie gefühlt alle paar Stunden und so. Das war auf dem Dorf schon wirklich nicht so einfach. Und da ist individuelle Mobilität Freiheit. Und ich bin aber auch trotzdem, dass ich immer Fahrzeug gefahren bin, mit meinen Eltern, mit meiner Familie immer ganz, ganz viel Fahrrad gefahren. Deswegen kenne ich eigentlich beides. Ich kenne dieses vom Dorf, ich brauche ein Fahrzeug, ein Auto oder ein Moped oder sonst was, um überall hinzukommen, um meine Freunde zu besuchen, um frei zu sein. Ich liebe aber auch Fahrradfahren. So, jetzt kommst du hier nach Berlin. Und sag ich mal so, wie ich das gewohnt bin, ist so, die Fahrradfahrer fahren irgendwo über den Feldweg, so kenne ich das bei mir, und die Autos auf der Straße. So. Hier ist es ja anders. Hier ist ja der Platz viel enger. Mhm. Wie es immer so ist in der Stadt. Ihr kennt das. Und erst recht natürlich, Berlin ist ja im Begriff von engem Platzverhältnissen.
Ja, wie lebst du das denn? Also wie lebst du das denn, dass du hier bist und nicht mehr? Oder fährst du noch Fahrrad? Oder ich meine, du beschäftigst dich hauptsächlich mit Elektroautos. Mhm. Fährst du Fahrrad in Berlin?
Ich bin lange nicht Fahrrad gefahren und jetzt habe ich so angefangen durch diese E-Bikes. Also ich habe mich jetzt ein bisschen mit dem Thema E-Bikes mehr beschäftigt, weil mich das schon immer total interessiert hat. Ich meine, E-Bike ist ein Boom und es gehört ja auch zur Elektromobilität und ich wollte mal ein bisschen verstehen, was ist die Faszination an E-Bikes und so. Und deswegen habe ich da, da kommen wir gerade zum Thema, mit der Firma Rebike bin ich in Kontakt gekommen, die auch E-Bike-Abo anbieten. Da kann man sich also praktisch ein E-Bike im Abo ausprobieren. Das fand ich ganz faszinierend. Und habe dann mit denen telefoniert und gesagt, ich würde das gerne mal ausprobieren. Und das hat dann auch geklappt. Und dann habe ich jetzt gerade aktuell 2 E-Bikes schon seit ein paar Monaten bei mir. Die habe ich noch. Die muss ich jetzt dann bald wieder zurückschicken. Will sie aber eigentlich nicht zurückschicken, weil die sind echt cool. Und dann bin ich jetzt zum ersten Mal so ein bisschen Fahrrad gefahren. Und ich muss sagen, seit eigentlich dieser Corona-Zeit, und diese ganzen zusätzlichen Radwege, wie heißen die?
Pop-Up-Bike-Lanes meinst du wahrscheinlich?
Pop-Up-Bike-Lanes. Also die Fahrradwege, die halt immer so extra eingezeichnet werden jetzt oder wo sogar von den Autos eine Spur weggenommen wird und dann Fahrrad hingemacht wird.
Jetzt sogar extra Fußgänger-Spezialzonen, autofreie Zonen mitten in Berlin, soweit ich weiß, an der Friedrichstraße.
Ja, genau. Stimmt, das hat mir erst jemand erzählt, dass es da in der Friedrichstraße jetzt irgendwie autofrei ist, obwohl das gar nicht so passend ist, meinte er zumindest, dass diese Gegend, also zumindest diese Straße nicht so attraktiv ist, als dass man, da hätte man sich andere aussuchen können. Also, was man merkt ist, vorher war es ganz ehrlich, bevor da nicht eine Besserung stattgefunden hat, fand ich es ganz grauenhaft in Berlin mit dem Fahrrad zu fahren. Ja. Weil du Radwege hast, die mittendrin plötzlich auf die Straße leiten. Die sind dann auch nicht abgegrenzt.
Ja.
Und ich sag mal so, ich möchte nicht darüber urteilen, wie es in anderen Städten ist. Aber in Berlin fahren die Leute schon ganz schön rasant und ganz schön egoistisch, ne? Um jetzt nicht die Berliner anzugreifen, aber schon so ein bisschen. Und wenn du dann als Fahrradfahrer plötzlich auf die Spur kommst, da hast du echt Angst, kriegst du Angst. Und dann stehen auch immer so Zahlen, also so oben so Displays dran, so und so viele Fahrradunfälle schon pro Jahr. Also ist eigentlich für die Autofahrer, um zu sagen, hey Leute, reißt euch mal ein bisschen zusammen.
Wo stehen die Displays, die so und so viele Fahrradunfälle anzeigen? In Berlin?
Ab und zu, da stehen immer so Displays, da stehen dann auch mal Stau bei Straße 17. Juni, so sind so Informationsdisplays und manchmal zeigen die auch an, so viele Fahrradunfälle schon pro Jahr. Und da fährst du mit dem Fahrrad lang und denkst so, finde ich jetzt nicht so geil. Und man kann sich's vorstellen. Und du hast dann auch diese komischen Abbiegespuren, die dann irgendwie grün sind für die Autos, aber ohne Pfeil. So, dann dürften die Autos schon abbiegen, aber eigentlich müssen die erst noch alle Fahrräder durchlassen. Das kenne ich von mir irgendwie aus Süddeutschland auch anders. Da war immer das so klarer verteilt. Und hier ist es irgendwie immer beides gleichzeitig. Und ich sag mal so, ich möchte auch gar nicht darüber urteilen, es gibt genauso auch Fahrradfahrer, da wird auch gesagt, so Kamikaze-Fahrradfahrer, die da irgendwie hardcore über grüne Ampeln aus dem Nichts angeschossen kommen in einer Geschwindigkeit, dass du als Autofahrer die fast nicht mehr siehst. Oder eben die Autofahrer, die total rücksichtslos sind. Ich will da auch gar nicht sagen, wer da jetzt besser oder schlechter ist. Ich finde nur eine Sache wirklich schlimm und das ist dieser Kampf. Dass du das Gefühl hast, es ist kein Miteinander in der Mobilität, sondern es ist ein
Gegeneinander.
Ellenbogen. Ein Stoßen, ein Drängen, ein Anschreien, ein Missverstehen und ein sich durchkämpfen. Mhm. Und das ist einfach nicht schön.
Wusstest du, dass es ganz interessant ist, wenn Autofahrer oder Autofahrerinnen im Auto sitzen und eben hinter dieser Windschutzscheibe sind, in diesem geschlossenen Fahrzeug,
fühlen
sich sicher und abgegrenzter. Es ist irgendwie, hat wohl Einfluss auf die Empathiefähigkeit mit anderen VerkehrsteilnehmerInnen da draußen, wenn man eben in diesem Auto unterwegs ist.
Also ich habe gemerkt, als ich jetzt genau, ich war jetzt also lange Zeit, um dann Fazit, um meine lange Rede dahinter zu hauen, ich bin lange Zeit nur Elektroauto in dem Fall gefahren in Berlin. Jetzt fahre ich viel mehr Fahrrad, seit dem Sommer so habe ich mich voll in dieses E-Bike verliebt, fahre deswegen auch in Berlin mal Fahrrad, aber bin auch sonst Bodenseetour und sowas habe ich gemacht mit dem E-Bike. Und ich bin zurück, seit dieser Fahrradtour bin ich zurückgekommen und ich habe, seit ich wieder mich in ein Auto setze, das ein ganz anderes Verständnis für die Fahrradfahrer.
Das heißt, also was passiert ist, also was erlebst du jetzt als Autofahrer, wenn du dann mit Fahrradfahrerinnen in der Stadt konfrontiert wirst?
Ja, das sind halt lauter so kleine Sachen wie, das sind so wirklich so kleine Sachen, aber ich meine, manchmal steht man halt nun mal gemeinsam in der Autospur sozusagen, da steht dann ein Auto und ein Fahrrad. Und allein schon dieses, dass du mit dem Auto ein bisschen mehr zum Mittelstreifen fährst und ein bisschen mehr Platz lässt an der Seite. Das ist so eine Kleinigkeit. Ich meine, du kannst dich als Autofahrer genau perfekt in die Mitte der Straße stellen oder du kannst dich so ein bisschen leicht nach links versetzt hinstellen, damit der Fahrradfahrer mehr Platz hat. Wenn der sich da mit drauf zwängen musst. Allein so eine Kleinigkeit, dann fährst du nämlich mit dem Fahrrad und merkst, der Autofahrer steht da total blöd und denkst du, wieso fährst du nicht, wieso stellst du dich einfach ein bisschen weiter links hin? Mhm. Dann ärgert man sich erst, aber dann merkt man selber, wenn man dann in der Situation mit dem Auto ist, so, man braucht auch dieses Verständnis dafür.
Mhm. Also ich auch beide schon sowas gedacht, einfach zu erleben, ne?
Ja, ich habe auch schon gedacht, sowas, man müsste eigentlich jeden Autofahrer mal zwangs auf dem Fahrrad setzen.
Aber wie sagst du alle mal auf dem Fahrrad?
Das ist wieder so typisch deutsch, ne? Ja. Du musst doch auf dein Fahrrad, damit du die Autofahrer verstehst. Nee, aber ja, also das ist so eine Erkenntnis, dass wenn du selbst verschiedene Mobilitätsformen lebst, nicht nur eine, dass du auch mehr Verständnis für die andere hast. Also das wäre so ein erster Schritt, wo ich denke, so, das könnte eine gute Hilfe sein. Klar, dass man das alles ausbaut, verbessert, da können wir auch noch gerne drüber reden, aber auch dieses, ich begib mich selber mal in die Situation, um mehr Verständnis dafür aufzubringen.
Würdest du sagen, dass es so ein Problem auch ist, dass die Menschen, die gerne Auto fahren, primär, dass sie dieses Gefühl haben, dass ihnen was weggenommen wird? Ist das etwas, ich meine, grundsätzlich ist das etwas, was häufig diskutiert wird. Also eigentlich ist es eine rhetorische Frage, aber würdest du sagen, dass Begeisterte von Elektroautos ähnlich ticken? Dass die auch sagen, nö, eigentlich, die Straße gehört mir, alles andere, was da jetzt ist, Fahrräder, Scooter, was auch immer, andere geteilte Mobilität, ist mir eigentlich egal, habe ich keinen Bock zu?
Also ich würde so ganz grob sagen, auch dieses Thema, ich meine, klingt jetzt ein bisschen doof, aber jetzt ist es eine andere Antriebsform, aber es ist am Ende die gleiche Mobilitätsform. Also es hat sich ja nichts geändert, außer, klar, wie gesagt, dass es leise ist, lokale emissionsfrei, das ist alles super.
Ja, voll.
Liebe ich. Nichtsdestotrotz ist es trotzdem die gleiche Form ja wie vorher. Deswegen würde ich jetzt sagen, da würde ich jetzt, wie gesagt, ich will jetzt nicht meine Elektroautofahrer da irgendwie in die Tonne kloppen oder so, aber ich würde sagen, erstmal heißt es ja nicht, dass sich irgendwas im Verständnis, im Kopf verändert. Aber, naja, es sind Leute, die sind offen.
Das war eine Hypothese, dass sie halt offener sind halt für solche neuen Formen der
Mobilität. Denke ich schon, so erfahre ich das, so erlebe ich auch alle Zuschauer, wenn ich die treffe. Das ist also nicht jeder, ne, kann man nicht sagen, aber viele, ich sag mal, wer sich in die Elektromobilität wagt, das klingt immer so blöd, oder das macht, diesen Schritt geht, der ist ja sowieso schon, ich meine, heute nicht mehr so, aber bis vor einigen Monaten oder Jahren war das noch ganz mutig und verrückt. Ja. Jetzt wird es ja schon fast normal, was ja auch gut ist. Und das heißt, du musst ja schon so ein bisschen offen sein. Du musst Lust haben auf was Neues. Du musst dich ja auch mit einer neuen Situation beschäftigen. Es ist ja nicht so, dass beim Elektroauto alles total einfach ist. Da gibt es ja schon ein paar Dinge, ne, Laden und
ja,
so.
Vor allem,
genau. Ein bisschen gucken. So, das heißt also, so erlebe ich das. Die Elektroautofahrer sind tendenziell schon eher Menschen, die mehr reflektieren, die sich Gedanken machen über die Umwelt und so weiter. Einer der Hauptgründe, ein Elektroauto zu kaufen, ist laut aktueller Studie tatsächlich die Ökobilanz.
Okay.
Das war auch bis vor ein paar Jahren gar nicht so.
Was hätte es denn sonst sein sollen? Der Fahrspaß oder die Geräuschkulisse? Oder?
Ja, klar. Ja. Oder einfach günstiger.
Also in der Gesamtbetrachtung?
Ja, na klar. Der TCO, der Total Cost of Ownership, ist beim Elektroauto schon seit längerer Zeit besser. Das heißt, wenn du viel fährst, wenn du schlau lädst, vielleicht sogar kostenlos lädst, weil du es vielleicht in deine Firma lädst oder über so.
Oder einen Charge nutzt.
Ja, genau. Dann kannst du viel, viel günstiger mit dem Elektroauto rauskommen. Also keine Ahnung, gibt es ja verschiedene Gründe, vielleicht auch die Beschleunigung, der Spaß oder so. Aber Öko war nicht immer die Nummer eins. Und deswegen, man merkt also, wie gesagt, schon, das sind Menschen, die versuchen einfach ein bisschen sich zu reflektieren, passen sich vielleicht an, probieren mal neue Dinge aus. Und deswegen würde ich da schon klar eine Korrelation sehen, dass man sagt, Menschen, die Elektroauto fahren, sind tendenziell, ne, offener für neue Themen. Mal ein Sharing auszuprobieren, andere Sachen.
Dasselbe gilt ja auch für Lastenfahrräder und für Fahrradkultur in Dänemark. Auch dort, wenn man die Leute fragt, warum sie eigentlich Fahrrad fahren, dann sagen die Leute nicht, ja, ich bin so grün und ich bin so öko. Und jetzt sage ich, ich bin schneller, ich bin komfortabler unterwegs und ich bin einfach nicht gebunden an irgendwie Parkplatzsuche und den ganzen Quatsch, der daran hängt. Also auch da wieder eigentlich ein pragmatisches.
Der Pragmatismus gewinnt meistens. Also ich spare, ich bin schneller am Ziel, es ist einfacher, ne, so. Also gerade beim Fahrrad, wenn ich überlege, manchmal mit dem Zweirad hier, bin ich mit so einem Elektroroller, ist ja auch Zweirad, bin ich viel schneller hier in Berlin-Mitte als mit dem Auto.
Aber das ist eine interessante Sache, die du erzählst, weil was ich immer bei der ganzen Elektromobilitätsdebatte nicht ganz verstanden habe, beziehungsweise mich interessieren würde, wie deine Perspektive darauf ist, warum eigentlich Elektromobilität nicht genutzt wird, um kleinere Fahrzeuge mehr zu etablieren. Ich meine, es gibt es ja von Renault, der Twizy beispielsweise, auch eine Zoe, vielleicht noch so von Renault, so gerade eben noch in der Größenordnung von mir aus, ein Smart vielleicht, genau.
Elektro-Smart.
Oder der E-Up von VW.
Oder der Ego Live, wo wir da auch mal unbedingt bei einem gerade vor der Insolvenz geretteten deutschen Startup aus Aachen sind, auch so ein kleiner.
Auch so ein kleiner, genau, das halt einfach
Unity One zum Beispiel auch, ich glaube aus Schweden oder sowas kommt, der total geil. Also okay. Auch so eine kleine Kapsel eher so die Richtung.
Ja. Mhm. Ja, man hätte das ja nutzen können und sagen können, hey, also das eine ist ja, den Motor zu ersetzen von einem Verbrenner zum Elektroauto oder zum Elektromotor. Und das andere ist ja zu sagen, hey, was wollen wir eigentlich? Wir haben eh weniger Platz, wir müssen den eh aufteilen. Ne? Hat mir gerade gesagt, der Kampf auf der Straße. Wir müssen uns den Platz, den wir haben, teilen und vielleicht ist es nicht mehr zeitgemäß autogerechte Stadt und dementsprechend das Anspruchsdenken von den Menschen da draußen aufrechtzuerhalten, hinzugehen, zu sagen, hey, irgendwie eigentlich, wenn du im Schnitt mit 1,1 oder 1,2 Menschen im Auto sitzt, reicht doch eigentlich ein Fahrzeug, welches ein oder vielleicht zwei Sitze hat und einfach nicht 2,2 Tonnen wiegt. Und das ist ja auch die Kritik, die Tesla einfach aushalten muss, dass die da halt irgendwie Dinger hinbauen, die über 2 Tonnen wiegen, jetzt mittlerweile irgendwie mehrere hundert oder fast 1000 Kilometer fahren können, alles fein, weil er der oft die Kritik ja war zu sagen, du kannst damit nicht nach Italien und Gardasee fahren mit dem Ding. Okay, das ist jetzt vermeintlich gelöst damit, aber gleichzeitig das Problem nicht auf den Straßen einfach. Und ist das eine Strategie der Automobilindustrie, dass die, und ich da verallgemeinere jetzt die Automobilindustrie, dass sie sagen, nö, eigentlich wir bauen erstmal das, was wir kennen mit dem Elektromotor und dann gucken wir im nächsten Schritt, wie wir die Dinger kleiner machen?
Ja, ganz genau. Also ich glaube, ich habe so gelernt, wenn man zu viele Dinge auf einmal verändert, sind die Menschen überfordert und wollen es nicht. Und wenn du jetzt wirklich sagst, ja, du musst jetzt, guck mal, überleg dir mal, du sagst jetzt ab sofort, du musst jetzt ab sofort nicht mehr Benzin, sondern Strom laden. Du hast jetzt eine Begrenzung der Reichweite. Das fährt sich und verhält sich jetzt auch ein bisschen das Fahrzeug. Dann sieht das auch noch komplett anders aus. Dann hast du auch noch einen komplett anderen Umgang, was den Platzbedarf angeht. Also das ist ja schon viel auf einmal, sage ich jetzt mal so. Und ich glaube auch, und ich meine, ganz ehrlich, wenn du die ersten Elektrofahrzeuge anguckst, gibt es so dieses typische, ich weiß gerade den Namen nicht, dieses kleine Elektro, haben oft Doktoren, keine Ahnung, und Doktoren in meiner Umgebung, das ist immer gefahren, das ist auch so eine kleine Elektrokapsel, da sitzt dann so drin.
Dieser Microlino, meinst du den?
Davor noch, das ist ziemlich alt noch irgendwie, ich weiß gerade den Namen nicht, der wird jetzt hier bestimmt gerade eingeblendet. Oder ihr müsst nochmal nachgucken, aber ich sag mal so, die ersten Versuche beim Elektroauto waren ja schon eher sehr, sehr klein. Also es wurde ja schon oft versucht, das ging ja auch gar nicht anders, weil die Batterien ja auch noch vor vielen Jahren noch ganz geringere Kapazitäten hatte, deswegen musstest du ja auch viel kleinere Fahrzeuge basteln. Das wurde aber nie angenommen, das wurde immer so also Öko-Autos, Ökomobile und so verrückte Spinnermobile angesehen.
Und genauso war der BMW C1, der Roller mit diesem Dach drüber. Kennst du den noch?
Ja.
Der war ja auch einfach sehr früh am Start und wahrscheinlich schon vor seiner Zeit. Und mittlerweile gibt es irgendwie Konzepte von Canyon Bikes beispielsweise, die jetzt auch wieder eigentlich eine Art Fahrrad in einem Auto.
Das ist Chassis das Beste, das Future bauen. Mobility Concept.
Ja, genau. Das und ich meine, das ist also witzig, wie dann nicht solche Sachen wieder so jetzt erst kommen, wo man sich fragt, okay, offensichtlich ist der Bedarf da oder zumindest die Zeit besser, dass es angenommen wird.
Ja, also eigentlich kann ich das nur stützen, was du gesagt hast. Also wie gesagt, mit meinem Gedanken noch oben drauf, dass man nicht zu viel die Leute auf einmal überfordert. Und ich meine, Autos sind halt nun mal ein erfolgreiches Mobilitätsmittel. Das kann man ja nicht bestreiten.
Warum ist das so? Was glaubst du denn, warum eigentlich das Auto so ein erfolgreiches Mobilitätsmittel geworden ist die letzten Jahrzehnte? Hast du da einen Eindruck? Ich meine, immerhin bist du ja ein Verfechter und ein Verfechter für Automobilität und
Elektroautomobilität. Du musst keinen Kompromiss eingehen. Du hast ja alles dabei, was du brauchst. Du kannst mehrere Menschen mitnehmen, du kannst ohne Ende Gepäck mitnehmen, du kannst sogar noch Hänger dranhängen. Mhm. Also so ein Auto ist ja Wahnsinn, was das eigentlich an Freiheit oder an Möglichkeiten, was heißt Freiheit, ist so ein blödes Wort, an Möglichkeiten.
Wahlfreiheit und Möglichkeiten,
klar. Ja, aber ich kaufe mir einmal so ein ordentliches, das ist so ein fettes Auto, das eigentlich alles drum und dran hat, da kannst du ja alles mitmachen. Ob du nun zur Arbeit mitfährst, ob du in Urlaub fährst oder am Wochenende Spaß hast. Wie gesagt, ob du da Hänger dranhängst, es praktisch nutzt, beim Umzug irgendwie einsetzt, ob du alle möglichen Menschen mitnimmst und so. Also du hast ja ganz viele Möglichkeiten durch so ein Fahrzeug. Dass du natürlich viele der Sachen gar nicht immer brauchst. Also Stichwort, du sitzt alleine in einem großen SUV und fährst zur Arbeit die 10 Kilometer in der großen Stadt, ist natürlich absurd. Ja. Man müsste ja eigentlich denken, das Beste wäre, die ideale Welt wäre für mich die, in der du praktisch immer genau für dein jetziges Mobilitätsbedürfnis das perfekt maßgeschneiderte, die Mobilitätslösung hast.
Mobility as a Service.
Mobility as a Service. Dann müssen wir aber über ganz viele verschiedene Arten von Fahrzeugen reden. Ja. Und ich habe das auch öfters hier auch schon diskutiert im Team. Ich meine, man könnte auch genauso sagen, hey, ich fahre so ein mini kleines Elektrokapselauto, super für die Stadt, das fahre ich dann die ganze Zeit in der Stadt. Ja, aber was mache ich denn, wenn ich jetzt dann mal an die Ostsee fahren will?
Dann kannst du dann ein Auto mieten für den Anwendungsfall, oder?
So, sharen, mieten, vielleicht vom Kollegen ausleihen. Ja. Oder man sagt, man ist zum Beispiel ein, es gibt ja auch so so Quartiere, die dann gemeinsam einen Pool aus ein paar wenigen Fahrzeugen haben und sagen, man meldet sich rechtzeitig an oder sowas. Ja. Das erfordert natürlich eine Umstellung. Also man muss natürlich sein Verhalten ein bisschen ändern. Man kann halt eben nicht das Gleiche machen, so wie immer, sondern man muss was ändern. Und immer, wo wir Menschen was ändern müssen, stoßen wir halt immer erstmal so an Herausforderungen. Mhm. Also wir sagen das jetzt so einfach so, ja, mein Gott, dann nutzt da halt noch eine App, dann melde ich halt hier noch bei ein paar Services an und dann mache ich hier noch ein bisschen da und da und dort.
Ist schon privilegiert, auf jeden Fall.
Naja, sag mal so, es ist einfach, aber man muss halt was tun und man muss sich damit auseinandersetzen. Und das ist, und dann haben Menschen, haben den Kopf mit anderen Dingen manchmal voll, ja, sagen, ey, ich muss mich hier, ich habe hier, keine Ahnung, ich habe hier meine Kinder, ich muss mich um meinen Job kümmern, ich habe hier noch irgendwie, keine Ahnung, vielleicht eine Hausrate abzubezahlen. Also mein Kopf kreist sich vielleicht um ganz andere Dinge und andere Themen, als mich jetzt ein paar coolen Apps anzumelden und mir jetzt eine neue Mobilitätsstrategie zu basteln. Also das funktioniert auch meiner Sicht, das ist halt einfach so. Also ich habe da immer Bock drauf. Ja, ich verwende sehr viel Zeit auf, um mich in solchen Konzepten zu beschäftigen. Aber es ist auch mein Job. Und ich habe da auch, weißt du, Spaß dran. Aber das kann man ja nicht bei jedem voraussetzen.
Das kann man nicht voraussetzen, aber eine interessante Anekdote ist, ich kenne eine Geschichte von jemandem, der älterer Herr, der auch in dörflichen Struktur lebt und der hat seinen Führerschein verloren. Ne? Okay. Passiert, kennen wir alle oder auch nicht, je nachdem.
Ja, doch. Also früher ist mir schon lange nicht mehr passiert, aber
auch im Land wahrscheinlich noch, als du deinen
Moped getunt hast. Als ich ganz, ganz neu mit 18 unterwegs war, das war ein bisschen gefährlich, ja.
Jedenfalls, genau, also der hat jedenfalls, konnte nicht mehr die klassischen Wege fahren mit seinem eigenen Auto vor der Tür, irgendwie ne, zu dem ins nächste Dorf zu Freunden, zum Einkaufen, Pipapo, was auch immer. Und war logischerweise gezwungen, eben das Auto zu teilen oder eben bei seinem Nachbarn nachzufragen oder bei Freunden zu sagen, hey, wie schaut's aus? Ich muss morgen irgendwie zu Einkaufen, zu Butni, zu Aldi oder sonst wohin. Wollen wir das zusammenfahren? Können wir das irgendwie organisieren? Und auf einmal hat's geklappt. Also diese Problematik hat sofort zu einer Lösungskreativität geführt. Ja. Und ich finde das eigentlich sehr sinnbildlich, ehrlich gesagt, für das. Das heißt, natürlich ist es eine Komfortfrage. Natürlich ist es eine Frage von, welche Themen habe ich im Kopf. Aber es ist auch eine Form von der notwendigen Push-Faktoren, die einen konfrontieren mit der Notwendigkeit, sich Alternativen zu suchen, oder?
Ja, ja. Also ich meine, solange die Autoindustrie fleißig zum Beispiel jetzt statt Verbrenner Elektroautos produziert, die mir im Prinzip den gleichen Komfort bieten wie vorher, wieso sollte ich dann mein Verhalten umstellen?
Genau.
Kann man natürlich schon drüber diskutieren.
Also genau. Das und solange beispielsweise SUVs irgendwie auf den Straßen rumfahren, die halt einfach noch mehr Platz erfordern und noch mehr irgendwie Masse mitfahren, die noch mehr also noch mehr Batterien erfordern, wird ja wahrscheinlich auch kein großer Wandel herbeigeführt. Ich meine, da finde ich es zumindest ganz cool, auch wenn ich mich mit Elektroautos nicht gut auskenne, aber ich fand es zumindest sympathisch, dass VW dort mit dem ID3 startet und nicht gleich mit dem ID4, sondern halt und nach unten hin mit ID1 und 2 noch Platz lässt.
Mit einem kleineren Fahrzeug. Große Hoffnungen drauf. Ja,
das hat auch einen Grund, dass die es mit 3 starten und nicht mit 1.
Ja, ja, also die Zahl zeigt ja die Größe an.
Ja.
Genau, nicht die Generation. Das heißt, das ist, haben sie klar formuliert. Das heißt, ID2 oder ID1 müssen ja deutlich kleiner dann sein. Ich denke mal, zum Beispiel der E-Up von VW ist ja total beliebt. Gerade, ich habe gerade ein Video, bevor du gekommen bist, gemacht. Lieferzeiten von über 12 Monaten. Hängt meiner Meinung nach auch so zusammen, ist halt praktisch noch auf der alten Plattform, jetzt bei uns ist es auf der neuen Plattform, ich will hier gar nicht zu sehr ins VW-Thema gehen, aber ist ein super beliebtes Fahrzeug und wird, glaube ich, dann tendenziell irgendwie jetzt in VW ID1 oder ID2 ja sich verwandeln. Ja. Also meine Hoffnung ist, dass der so ein E-Up, so ein kleiner, also Up sozusagen in Elektroversion, dann ID2 wird und sogar noch ein kleinerer, weil das wäre ja ein Viersitzer noch. Und ich stehe ja total auf Zweisitze. Also diese Elektro-Smart eigentlich, die finde ich total genial. Also ich finde wirklich auch so hier in Berlin, meine Mutter hat gerade ein Elektro-Smart sozusagen als Leasing gestartet, als Nachfolger nach ihrem Verbrenner-Smart. Und das ist einfach genial. Also es gibt nichts Besseres. Also sie hätte sogar ein größeres Auto für weniger Geld bekommen, hat sich aber dann für das entschieden, weil es halt einfach, findest eine Parklücke, Wendekreis ist der Wahnsinn. Klar, die Reichweite ist halt gering, aber juckt auch in der Stadt nicht so sehr. Also genau, Platzbedarf fand ich noch ein interessantes Thema. Und zwar, es ist halt auch krass, weil, ich meine, überleg mal, wenn ich jetzt überlege, zum Beispiel in so einer großen Stadt wie Berlin, ich kaufe eine Immobilie, ist ein gewisser Platz, kostet Hölle viel inzwischen. So, jetzt stelle ich aber einfach auf einen Platz, der da ist, einen Raum, einfach mal mein Auto hin. Das kostet mich, was zahle ich da? Hier ist Parkraum, Bewirtschaftung. Das heißt, ich zahle, glaube ich, 28 Euro im Jahr als Anwohner dafür, dass ich diesen riesen Platz eigentlich, ist ja egal, wie groß das Fahrzeug ist, nehmen wir jetzt mal das Größte an, das da einfach hinstelle.
Ja.
Und das ist jetzt mein Platz. Den beanspruche ich für mich und dafür zahle ich 28 Euro im Jahr.
Ist voll fair, oder?
Das ist genau. Also ist eigentlich, genau, eigentlich freue ich mich natürlich, wenn ich Autofahrer bin, dann ist das ja ein Schnäpperle. Ja. Aber wenn ich, mal also aus anderer Perspektive denke, dass ich sage, wenn jetzt jeder Berliner, was sind wir über 2 Millionen? Oder sogar 3, um Gottes Willen, ich komme nicht mehr hinterher. Auf jeden Fall viele Millionen. So. Und wenn jetzt jeder diesen Anspruch, der ihm ja zusteht, geltend machen würde, was hätten wir dann? Dann hätten wir ein Problem.
Ja, aber das Interessante ist ja tatsächlich, dass also das Beispiel ist super, das du bringst, weil ja unterm Strich ja die externalisierten Kosten, die damit entstehen, wir alle über Steuerzahler, also wir Steuerzahler, einfach bezahlen durch die Wartung von dem ganzen Kram. Und wir nehmen das halt hin und finden es halt in Ordnung, dass wir für 28 Euro pro Jahr unser Auto irgendwo hinstellen dürfen.
Wenn ich jetzt hier in der Straße zum Beispiel in einem Parkhaus einen Parkplatz anmiete, zahle ich wahrscheinlich 120 bis 180 Euro im Monat.
Ja.
Im Monat?
Genau. Und in Skandinavien beispielsweise ist die Parkraumbewirtschaftung bist du bei knapp an die 1.000, teilweise über 1.000 Euro pro Jahr, zumindest für einen Anwohnerparkausweis. Da bist du zumindest im ähnlichen Bereich von dem, was du gerade genannt hast, für dann einen privaten Parkplatz.
Deswegen wird ja so gesehen, wäre schon fair zu sagen, die Platzverschwendung von Autos vom Staat subventioniert in Städten. Das wird unterstützt. Der reale Preis wäre ja viel höher.
Genau, der reale Preis wäre auf jeden Fall viel höher. Wie siehst du denn beispielsweise das, was Sono Motors mit dem Sion macht, dass sie ja das teilen wollen und in Quartieren dieses eine Pilotprojekt gemacht haben, bei dem es darum geht, wirklich das Auto zu teilen? Mhm. Hast du den Eindruck, dass die anderen großen Player in der Industrie darauf aufspringen, merken, ja, interessant, eigentlich ist das Thema Teilen von der Ressource Auto in Quartieren beispielsweise oder in Städten eigentlich etwas, was wir vorantreiben wollen?
Ja, finde ich das Beste, was es gibt. Solche Konzepte wie Sono Motors, deswegen finde ich die auch so faszinierend und so toll. Also ich benutze es im Prinzip ja selbst schon viel. Also gerade aktuell, während wir reden, ich habe jetzt schon seit über 2 Monaten gerade kein Fahrzeug. Mhm. Sonst hatte ich eigentlich immer durchgehend eins. Und dann nutze ich halt eben viel Sharing oder teile das sogar dann in dem Fall zum Beispiel mit meiner Mutter, die noch ein Fahrzeug hat. Dann nutze ich das halt mal von ihr. Oder oder fahr halt einfach mit anderen Verkehrsmitteln. Gibt ja noch genug Optionen. Und deswegen ist das natürlich schön, wenn dann so ein Unternehmen kommt und das vor allem einfach macht. Ne? Dass du eben genau dieses, du musst dich nicht so intensiv damit beschäftigen, sondern es ist in das Fahrzeugkonzept integriert. Und das einzige Problem, das du halt wirklich hast, ist dieser Nachteil, dass du halt beim Sharing eventuell mal kein Fahrzeug bekommst. Also das hatte ich auch schon jetzt 2-3 Mal.
Aber in dem Fall wäre es doch eigentlich ein Peer-to-Peer-Carsharing, wo du halt im Quartier genau weißt, welche Personen, oder du gibst es halt frei für gewisse Personen, dass es jetzt nicht öffentlich auf der Straße steht, sondern halt dann du es nutzen kannst und blocken kannst für
beispielsweise die Fahrt aussehen. Klar, du musst es halt planen und blocken, und wenn du es nicht geblockt hast, dann hast du es halt eventuell nicht. Und so, ich sag mal so, dieses typische spontan mal am Wochenende entscheiden, komm, wir machen mal das, geht dann vielleicht nicht mehr, weil man es hätte vorher planen müssen. Das ist ja schon eine Umstellung.
Ja.
Also es ist ja keine schlimme Umstellung, aber es ist definitiv anders. Ich muss mich anders verhalten, ich muss mich daran gewöhnen, vielleicht nicht mehr so spontan so einen Ausflug zu planen. Mhm. Klar, ich meine, vielleicht ist es verfügbar, dann geht es auch spontan. Aber bei mir in vielen Fällen, gerade am Wochenende, ist es natürlich heiß begehrt. Mhm. Das ist ja das Problem bei Sharing so ein bisschen, muss man schon sagen.
Klar.
Dass es so Zeiten gibt, da wollen alle Sharing haben, da gibt es Zeiten, da interessiert es keinen.
Ja.
So, und dann hast du so, gerade wenn du die Zeiten hast, wie zum Beispiel Wochenende, schönes Wetter, da sind die alle weg.
Logo, klar.
Und dann siehst du die auch auf der Karte, also ich verfolge das immer, dann sind die alle irgendwo außerhalb, auch außerhalb dieses Geschäftsgebietes. Ja? Und dann machen die sich so eine Tagesmiete, das geht ja auch schon bei Sharing-Anbietern, und nehmen sich das Auto dann für den Tag. Das ist ja auch super, aber da kommst du natürlich dann wieder so eine Sache rein, wer als erstes reserviert, wer als erstes einträgt, wer als erstes so, der ist dann halt auch der es bekommt.
Ja, aber hast du den Eindruck, dass andere Hersteller das irgendwie beobachten und positiv bewerten und sagen, ja, interessant, gucken, ob die Erfolg damit haben, oder wird das eigentlich belacht? Weil im Prinzip, ich meine, klar, macht irgendwie das Now-Venture von BMW und Daimler ist natürlich klar, die machen Sharing im öffentlichen Raum, ganz klar, ist immer normales Free-Floating-Sharing.
Ja.
Aber dieses explizite, diese Idee, ein Fahrzeug kaufe ich mir und ich nur nicht für mich per se, sondern eigentlich im geteilten Modus.
Also das größte Problem ist, Stichwort Autoindustrie ist im Wandel. Bisher gibt es ein ganz einfaches Geschäftsmodell. Autohersteller stellt Auto her, verkauft es, fertig. Jetzt mal ganz grob, natürlich gibt es da noch Versicherungen und Garantieverlängerungen und Services und bla. Aber mal so ganz grob, das Geschäftsmodell ist eigentlich recht einfach. Und wenn wir jetzt sagen, ich meine, jetzt stell dir mal vor, du bist in der Lage, sagst, hey, wir verkaufen viele Autos, verdienen wir Geld. Und plötzlich wird gesagt, hey, wir brauchen gar nicht mehr so viele Autos, weil alle teilen sich jetzt Autos, jetzt brauchen wir nur noch 10% so viele Autos.
Ja.
Dann bist du ja erstmal nicht begeistert, glaube ich, als Autohersteller und sagst, yeah, cool, dann verkaufen wir in Zukunft nur noch 10% der Autos, weil die sich das alle teilen. Das willst du ja eigentlich erstmal nicht.
Eigentlich nicht, natürlich.
Du denkst erstmal so, oh, das ist ja voll der Mist, da verkaufe ich gar keine Autos mehr, einfach nur aus denen ihrer Sicht heraus. Führt aber kein, also meiner Meinung nach, deswegen und so als Quintessenz erstmal vorweg, ich glaube, die Autohersteller hatten da nie Bock drauf, weil es halt natürlich aus einem lukrativen, einfachen Geschäftsmodell jetzt total kompliziert wird. Mhm. Deswegen glaube ich nicht, dass da jemand so schreit, juhu, ist das cool. Das wird ja total komplex und wir haben gar keine Ahnung, wie wir genau in Zukunft Geld verdienen. Aber es ist natürlich auch allen klar, dass sich die Welt verändert, dass sich auch was verändern muss. Mhm. Und deswegen gibt es ja diese klassische Aussage, Automobilhersteller werden zu Mobilitätsdienstleistern. Sprich, hast du gesagt, Mobility as a Service. Sprich, nicht, ich verdiene nicht mehr Geld damit, ein Auto zu verkaufen, sondern die Menschen mobil zu machen. Und da finde ich bisher Tesla das beste Modell.
Inwiefern?
Woran also so als Gedanke, ja, Tesla hat ja, also Elon Musk plant ja mit den zum Beispiel, also mit den ganzen Teslas, die ja laut, ich kann da nur eben mich auf Tesla beziehen, weil das weiß ja keiner so genau, Tesla weiß es wohl und Elon Musk, die Autos ja alle autonom fahren, schon bald oder in den nächsten Jahren, ist ja egal erstmal.
In den nächsten Jahren wahrscheinlich eher.
Jetzt sagen wir mal, keine Ahnung, irgendwie Zahl X, in 5 Jahren fahren die autonom, so.
Ja.
Ist ja der klare Plan und der klare Plan ist, daraus Robotaxis zu machen. Mhm. Und ist natürlich schon absurd, wenn so ein Elon Musk auf die Bühne geht und sagt, wir werden in 10 Jahren kein Auto mehr verkaufen.
Mhm.
Und dann fragt man sich so, wieso denn? Wieso wirst du in 10 Jahren kein Auto mehr verkaufen? Er sagt, ja, wir sind doch nicht bescheuert. Ich bin doch nicht bescheuert. Ein Auto, das ich jetzt für 50.000 verkaufe, wird in 5 bis 10 Jahren 500.000 über seine Lebenszeit an Einnahmen generieren.
Theoretisch.
Wieso sollte ich denn das verkaufen?
Ja.
Ich wäre doch bescheuert, wenn ich dir was für 50.000 verkaufe, was, wenn ich selber behalte, in 10 Jahren 500.000 macht.
Man redet auch über die Implikationen, die das hätte, wenn wir jetzt sozusagen eine ähnliche oder eine selbe Anzahl an Fahrzeugen haben in den Städten, die alle autonom durch die Gegend fahren.
Wie nee, so aussieht. Explizit hat er das nicht gesagt.
Das aber ich finde ich immer die Krux an diesen Geschichten von den ubiquitären Robotaxis, die wir dann haben. Dann sagen manche, ja, dann fahren die ja, wenn sie nicht genutzt werden, fahren sie dann in irgendwelche unterirdischen Parkgaragen oder fahren dann außerhalb der Stadt und dann sind dann da.
Wo sind die dann?
Ja, aber genau. De facto fahren sie ja auch durch die Gegend und brauchen dann denselben Platz an, ja, ja, an Straßen. Von mir aus könnte man jetzt dann die On-Street-Parking-Situation lösen, aber eigentlich ist es so ein bisschen, ich finde so dieses Bild, was da gezeichnet wird, wo irgendwie viele gleich mal erstmal klatschen und sagen, ja, in Zukunft fahren wir alle mit Robotaxis durch die Gegend. Weiß nicht, ob das so eine schöne Situation
ist. Das ist nochmal genau da, also das möchte ich jetzt erstmal gar nicht bewerten. Also habe ich gerade noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber wenn du das jetzt so sagst, ja, klar, wüsste ich jetzt auch nicht, ob ich das jetzt total toll finde und sage, das ist die Lösung.
Ja, es gibt immer diese beiden Welten. Einmal die Stadtplaner, die so die eine Situation verfolgen und die andere Seite, die aus der Autonomie heraus sagen, genau, ja super, das Geschäftsmodell ist natürlich viel attraktiver.
Genau, ich habe es jetzt sozusagen im Moment gerade jetzt erstmal aus der Automobilindustrie betrachtet, weil ich sag mal so, natürlich interessiere ich mich eher dafür, wie es uns als Menschen nachher der Effekt ist. Aber um sowas zu verstehen, wieso Dinge ja so passieren und sich so entwickeln, sollte man ja immer ein bisschen verstehen, wieso die das so machen.
Mhm.
Also das hilft einem immer. Wenn ich verstehe, wieso die Automobilindustrie so handelt,
natürlich, dann
weiß ich auch viel besser, wie man vielleicht eventuelle Konsequenzen anders mit denen umgeht oder vielleicht noch was verändert.
Ja.
Und wenn ich sage, okay, ich verstehe die, dass die vorher Autos verkaufen wollen, weil die damit Geld verdienen und jetzt haben die ein Problem bald, weil immer mehr Leute sagen, hey, weniger Autos, wie verdiene ich dann mein Geld? Dann muss ich ja alternative Einnahmeformen haben.
Total.
Und wenn dann natürlich, sage ich mal, zumindest fand ich das bisher das geschäftsmäßig vielversprechendste Konzept, was Elon vorgestellt hat. Ob das jetzt stadtplanmäßig gut ist, ist nochmal eine andere Kiste. Aber zumindest ist es so als Geschäftsmodellkonzept ja erstmal interessant, zu sagen, die Fahrzeuge haben einen viel höheren Wert, wenn sie Mobilität, zum Beispiel durch Robotaxi-Funktionalität anbieten, als wenn ich sie einfach nur verkaufe. Also sprich, er hat ja sozusagen eine Zukunft aufgezeigt für Automobilhersteller,
ja, die
ja erstmal gut klingt. Wenn ich sage so, hey, statt dass du 50.000 machst mit dem Auto zu verkaufen, machst du 500.000 über die 10 Jahre. Klingt ja jetzt erstmal für einen Automobilboss so, ey, cool, juhu. Was heißt das aber? Genau, dann reden wir wirklich über autonomes Fahren, dann reden wir über die Problematiken, wo parken die? Parken die überhaupt noch? Fahren die nur noch rum? Haben wir dann Verkehr wie Hölle, weil die alle nur rumfahren? So, das ist natürlich dann nochmal eine andere Kiste.
Was ja interessant ist dahinter, dass die, diese Branche, diese Industrie häufig aus diesem Vehikel-Fahrzeug denkt, aus vier Reifen, Blech drumherum und irgendwie Raum drin, wo ich drin sitzen kann. Und dann werden irgendwie schöne Skizzen gemacht, wo man dann im Fahrzeug sitzt, den Sitz umdreht und dann irgendwie Uno spielen kann, während man über die Autofahren ballert mit sehr viel, keine Ahnung, mit 300, 400 km/h, weil alles sicher ist. Ich hatte mal einen interessanten Gast in meinem Podcast, und zwar Sampo Hetanen von WIM. Das ist eine Firma aus Helsinki, nennt sich Mars Global. Und er hat diesen sehr interessanten Gedanken gefasst. Der geht so ein bisschen auf das ein, was du anfangs gesagt hast, dass ein Auto ja dir eigentlich einen Traum von allem ermöglicht, was du dir vorstellen kannst. Du kannst damit eben alles Mögliche tun, wo, wann immer du willst, wohin immer du möchtest. Und er spricht immer davon, dass man diesen Traum neu skizzieren muss, dass man einen Traum aufbauen muss, der dir sagt, du kannst all das tun, aber nicht abhängig von deiner Kiste, von deinen vier Reifen, die du gekauft hast oder vielleicht irgendwie gemietet hast, mit irgendwie Blech und Glas drumherum, sondern unabhängig davon, basierend eben auf verfügbarer Mobilität. Und das finde ich einen sehr interessanten Ansatz, weil der ja tatsächlich in die Zukunft hingeht und sagt, wir versuchen nicht aus Blickwinkel einer Industrie, wir wollen unbedingt unser Fahrzeug weiterhin promoten und vermarkten. Stichwort Moja, die halt irgendwie sagen, okay, wir bauen Autos, oder auch BMW, die sagen, wir sind nicht Mobilitätsdienstleister, wir bauen Fahrzeuge. Geht ja auch hin und her, sondern dass man sagt, eigentlich, was ist eigentlich das Ziel? Und das Ziel sollte ja sein, Wahlfreiheit, Lebensqualität, Komfort, gute Luft idealerweise, irgendwie faire Verteilung von Platz im urbanen Raum. Und da ist ja im Zweifelsfall eher der Zugang zur Mobilität, das als krampfhaft ein Fahrzeug auf vier Rädern mit einer Glas- und Stahlkiste obendrauf zu vermarkten, auch wenn es robotisch, auch wenn es autonom durch die Gegend fährt.
Also ich finde, ja, super, super Gedanke. Da komme ich gleich auf den Gedanken. Da habe ich auch schon ein paar Mal drüber nachgedacht, weil ich natürlich berichte auf meinem Kanal. Dann sage ich Leute, ja, ich möchte eine Anhängerkupplung. Dann sagt der Nächste, dann frage ich, wieso brauchst du eine Anhängerkupplung? Ja, ich möchte meine Fahrräder mitnehmen. Der Nächste will seinen Wohnwagen mitnehmen. Der Nächste sagt, ich habe ja drei Kinder oder zwei Kinder oder vier Kinder. Bei vier Kindern wird es dann schon wieder schwierig, weil dann brauchst du ja wieder eine weitere Sitzbank zum Beispiel hinten. Ich muss hier Gepäck mitnehmen. Ich habe Kinder, die brauchen tausend viel Spielzeug. Also jeder hat ja so seine individuellen Bedürfnisse. Und das Interessante ist, fand ich gerade so ein interessantes Gedanke. Eigentlich ist ja das Auto, das ich mir nachher auswähle, der Kompromiss der Summe aller Dinge.
Total, deswegen werden die immer größer, damit man möglichst viele Kompromisse in einem
Auto. Aber es ist nie, also sagen niemals nie, aber es ist fast nie das Perfekte für den Moment. Sondern du suchst dir was, was möglichst viele von deinen Bedürfnissen in einem Konzept vereint und sagst, okay, da kriege ich irgendwie alles reingestopft, was ich so brauche für mich. Voll. Passt. So, aber am Ende hast du vielleicht ein großes Fahrzeug, das ganz gut Platz hat, aber du hast ja nicht unendlich Platz. Es gibt ja bestimmte Situationen, da könntest du mal deutlich mehr Platz gebrauchen, Stichwort Umzug oder sonstige Geschichten. Dann fährst du vielleicht mit einem viel zu großen Fahrzeug rum, alleine, weil du wechselst, du hast ja nicht vier Fahrzeuge und nutzt immer gerade das, was am besten passt, also die wenigsten zumindest, fährst dann mit diesem riesen Fahrzeug rum, weil das ja das Kompromissfahrzeug ist. Das heißt, du suchst dir den Kompromiss aus all diesen Dingen, und auch dieses einmal bis zweimal im Jahr in Urlaub fahren, irgendwo nach Kroatien, nach Italien, das muss es dann auch können, auch wenn es das dann halt nur mal zwei, drei Wochen im Jahr können muss und die anderen Wochen das eigentlich total unsinnig ist, da schleppst du alles mit rum. Das heißt, das macht ja eigentlich so gesehen, das ist eigentlich ein bisschen Blödsinn, sich auf so einen Kompromiss zu einigen. Man gibt viel Geld aus für einen bisschen faulen Kompromiss.
Genau, und es hat gut funktioniert, und wir haben alles drumherum gebaut. Straßen, Parkgaragen, Autobahnen, all das drumherum haben wir uns eigentlich gebaut in den letzten Jahrzehnten, um das zu ermöglichen, um das halt angenehm zu machen und uns gegenseitig auf die Schulter zu klopfen und sagen, gut gemacht, jetzt können wir eben mit diesen 500 € teuren monatlichen Kompromissfahrzeug durch die Gegend
fahren. Zumindest meine Perspektive. Genau, stattdessen ist es doch viel cooler, wenn ich sage, hey, ich muss jetzt von hier in die Stadtmitte, sind 3 Kilometer, ich nehme mir kurz so einen Kickscooter oder ich nehme mir ein Fahrrad. Das auf der Straße rumsteht. Genau. Oder ich sage, oh, ich muss unbedingt von Berlin nach Hamburg einen riesen Schrank transportieren. Dann nehme ich auch, da reicht auch mein SUV nicht. Dann nehme ich mir den Elektrotransporter im besten Falle, wo der Schrank reinpasst, fahre da rüber und stelle ihn dann ab. Oder ich sage, oh, ich muss jetzt wirklich bis nach Wien, ewig lange Strecke, habe aber noch ganz viel zu arbeiten.
Fährst einen Zug.
Dann fahre ich natürlich im Zug. Ja. Also, ne, wenn man, der Luxus ist ja eigentlich der, wo du immer genau das perfekt, das schließt sich jetzt der Kreis zum Anfang, wo du das perfekt, das Fahrzeug, das für die Situation perfekt geeignet ist, nutzen kannst.
Ja.
Und was ich ja immer das Schlimmste finde eigentlich bei Fahrzeugen, also wie gesagt, ich mag Autos wirklich sehr und Fahrzeuge und auch die immer verfügbar zu haben, aber mich nervt schon dieses Reifen wechseln, zum Service gehen, dann fährt hier doch irgendjemand da, ist mir auch ein paar passiert, ja, da vorne geparkt rein, da musst du dich um die ganze Versicherung kümmern und so. Also das ist ja ein Gegenstand, um den musst du dich kümmern. Und Luxus ist für mich zu sagen, ich gehe raus, so, ich gucke mal in der App, zack, ich nehme jetzt diesen E-Scooter oder zack, jetzt nehme ich dieses Auto, jetzt zack, nehme ich das größere Auto oder bumm, ich hole mir jetzt hier ein Elektro-Taxi oder sowas. Also das ist ja geil und ich muss mich um nichts kümmern.
Und jetzt ist die einzige Frage, die ich noch an dich hätte, die ich noch interessant finden würde, ist ja, jetzt kann man ja aber die Automobilindustrie so bashen, wie man will oder sagen, das ist irgendwie nicht mehr zeitgemäß. Ja. Aber letztendlich hat sie ja eine Relevanz und die baut ja auch ein Produkt, welches eben diesen Traum erfüllt hat für viele Jahre und auch in Zukunft noch erfüllen wird.
Absolut.
Und für viele Anwendungsfälle perfekt ist, keine Frage. Vor allem außerhalb der Stadt, zumindest in meiner Wahrnehmung.
Genau, wir haben jetzt viel über Städte geredet. Muss man auch nochmal fairerweise sagen, es gibt genug Menschen, ich habe es ja am Anfang erwähnt, die auf dem Land wohnen. Die kann ich schon deutlich mehr verstehen, über die, dass die sich Autos kaufen als in der Stadt.
Ja. Und da ist es tatsächlich auch noch eine ganz andere Situation, ja, von der Platzverfügbarkeit. Aber die, was ich halt spannend finde, ist, dass jetzt irgendwie Elon Musk mit Herbert Diess irgendwie in einem Auto sitzen, ID3 fahren und den neuen Model Y.
Also der VW und Tesla-Chef,
genau, schon verrückt. Die beiden sitzen jetzt, treffen sich, unterhalten sich. Es wird natürlich viel gemutmaßt, gibt es da irgendwie einen Merger, passieren da irgendwie Kooperationsgeschäfte. Aber was ich halt interessant finde an der Geschichte ist, dass von der einen Seite kommt eine Company, die eigentlich softwarebasiert in den Markt reingedrückt ist, gesagt, okay, wir bauen halt ein Auto drumherum und zeigen, dass es geil ist, schnell irgendwie auch mit einem Elektroauto fahren zu können. Mhm. Auf der anderen Seite ist eine Firma, die lange Zeit dieses ganze Thema Elektromobilität eigentlich mit Reichweitenangst und Co. schlecht geredet hat.
Genau, ja.
Lange Zeit so. Aber die, was die können, ist, die können ja einfach skalieren. Die können einfach Fahrzeuge produzieren mit einer guten Qualität. Ja. Die beiden treffen sich jetzt. Wie ist denn da, was hast du denn gedacht, als du das so gesehen hast, davon gehört hast, was da jetzt passiert?
Also ich finde beide Unternehmen total hochinteressant, ganz spannend. Also über Tesla bin ich in die Elektromobilität gekommen und über Elon Musk. Und er hat das Thema sexy gemacht, hat es aufgemacht. Und wir würden heute nicht hier sitzen, über das Thema reden, wenn Elon Musk das nicht so durchgekämpft hätte. Das muss man halt schon ehrlich sagen. Deswegen bin ich dem dann sowieso für immer dankbar. Aber um auch mal ein bisschen deutlich zu sagen, Tesla macht geniale Fahrzeuge, was die Software angeht. Genau, und die Infrastruktur und die Ideen und die Konzepte. Aber die Verarbeitung... Ich weiß nicht, ich habe nicht die beste Erfahrung damit gemacht. Ich hatte selber einen Tesla über 1,5 Jahre. Mhm. War ich nicht begeistert über die Verarbeitung, muss ich ganz ehrlich sagen. Und genau das Gegenteil, VW, super verarbeitete Fahrzeuge, ist natürlich auch nicht immer perfekt, aber sind schon wirklich sehr, sehr hochwertig. Aber bei der Software hängt es hinterher. Ja, ist eigentlich schon fast irgendwie offensichtlich, dass die was zusammen machen müssten.
Also zumindest voneinander lernen, oder? So von dieser diesem Mindset, von Herangehensweise.
Das haben sie ja sowieso schon, das hat der Diess ja immer gesagt. Der Diess hat auch schon in Sitzungen und auch schon, die dann öffentlich geworden sind, hat er ganz klar, hat er nie einen Hehl draus gemacht, hat gesagt, ich finde das genial, was Tesla macht, die sind uns softwaremäßig meilenweit voraus. Und VW hat ja die Software vorher gar nicht wirklich selber gemacht, bisher in Fahrzeugen. Und jetzt wirklich zu sagen, wir machen das jetzt, zum Konzern, einer der wichtigsten neuen Konzernabteilungen. Software nicht irgendwie ausgelagert als noch so ein kleines Extra-Ding, sondern Software als der wirklich wesentliche neue Bestandteil unseres Unternehmens. Ob sie das schaffen, wie sie das schaffen, die Software jetzt, ich habe die ja in dem neuen ID3 mir angeguckt, die ist wirklich schick, die ist toll, die gefällt mir gut, aber sie hackelt mal so ein bisschen, sie haben ein paar Funktionen nicht reingebracht und so, was jetzt noch nicht schlimm ist, aber man merkt, man spürt schon, dass das für sie ein Riesenkampf, eine Riesenherausforderung ist mit der Software. Und ja, eigentlich müsste so ein traditionelles Hardware-Produktionsunternehmen eigentlich irgendwie, denke ich mal, mit Software-Spezialisten zusammengehen. Es ist wirklich die Frage, ob du das so in die DNA und so intensiv in so einen Konzern reinkriegst, dass du, eigentlich musst du sagen, du musst VW in dem Fall neben der Hardware noch zu einem Softwarekonzern machen. Das, ich sage immer so 50-50.
Nebenbei, mal eben zum Softwarekonzern.
Ja, genau. Und das ist, ich weiß auch nicht, was da jetzt einfacher oder schwerer ist. Ob es schwerer ist für Tesla, diese Hardware richtig in den Griff zu bekommen, die Produktion, oder für VW die Software.
Das werden wir sehen spätestens, wenn die Gigafactory um die Ecke hier gebaut wird, oder?
Das, genau,
richtig. Was nicht, wie viele Leute sie dann von VW
Grünheide, Brandenburg,
abziehen, quasi. Ja. Und dann werden die dann eine Zeit lang bei Tesla bauen. Und dann
also nach dem Motto, wenn Tesla aus Deutschland kommt, dann ist er ja viel besser gebaut. Ja, das werden wir mal noch sehen, da bin ich mal noch ganz, ganz vorsichtig. Aber mein Gefühl sagt schon, dass die Herausforderung größer ist, den ganzen Softwarebereich hinzubekommen, als die Hardware hinzubekommen. Und deswegen ist da eigentlich meiner Meinung nach Tesla schon im Vorteil. Mhm. Weil diese, vor allem, es geht ja nicht nur um Software, wir reden ja um Daten am Ende. Wir reden um Software und um Daten. Und die Daten sind halt nun mal bei Tesla schon ganz gut gesammelt in den letzten Jahren. Auf der anderen Seite kann man auch wieder sagen, wenn VW, die schmeißen zwar viel später die Datensammlung an, um die zum Beispiel autonomes Fahren möglich zu machen und so zu verbessern, aber dafür deine viel größeren Stückzahlen. Dann kannst du ja, sag ich mal, Daten nachholen. Also es ist echt, wer kann da in die Glaskugel blicken, also der lügt. Man kann nur mutmaßen, wir wissen es alle nicht. Aber allein schon, dass wir darüber reden, über Tesla und VW, zeigt ja schon, dass offensichtlich die beiden Konzerne zumindest auf dem richtigen Weg sind.
Gleichzeitig bleibt es aber trotzdem noch ja, eben ein Fahrzeug, welches nach aktuellem Kenntnisstand verkauft wird und nicht als Nutzungsmodell genau. Wie Polestar oder richtig. Irgendwie dann andere Anbieter, die Fahrzeuge also zur Nutzung rausgeben, ja. Nicht unbedingt im Kaufmodell anbieten. Bleibt ja. Trotzdem weiterhin dieses Problem gewissermaßen. Ne?
Vom neuen Geschäftsmodell ist noch nicht viel zu sehen, außer über WeShare bei VW zum Beispiel oder Moja in Hamburg. Klar, das
sind so Versuche. Ne?
Das sind aber eher, genau, würde ich jetzt also eher einschätzen als Versuche und so und ob das wirklich ein tragfähiges Geschäftsmodell wäre, wenn jetzt mal sozusagen viel sich auf Sharing verteilt und die Hersteller dann sagen, ja geil, damit verdienen wir genauso viel Geld, glaube ich nicht, sondern vielleicht erst dann mit diesem Kicker des autonomen Fahrens, weil das hast du schon hier. Also ich kenne es Prenzlauer Berg morgens, wenn du dir nicht schnell einen WeShare in dem Fall, so ein E-Golf dir sicherst, sind die halt weg. Und dann stehen die halt irgendwo ganz woanders den ganzen Tag. Aber ich hätte schon die Hoffnung, und da bin ich wieder auch dabei, was du sagst, also, dass so Unternehmen wie zum Beispiel, ob es nun ein Canyon heißen sie, ne? Genau, so ein cooles Pedelec mit Dach oder sowas, oder ob zum Beispiel, die habe ich auch ein bisschen begleitet, die Ono heißen, die machen eher so Cargo-Lieferung, auch komplett mit Dach und allem drum und dran.
Auch schon Gast bei mir im Podcast gewesen, kann man auch reinhören.
So, perfekt, genau. Also ich hoffe schon eigentlich, ehrlich gesagt, ein bisschen, dass in der Richtung noch mehr passiert. Oder ja. So ein Unity One zum Beispiel, den musst du dir nochmal angucken. Oder auch noch andere. Microlino wären ja da auch so Geschichten, die in die Richtung gehen. Oder ob vielleicht VW dann doch noch mit so einem, ich habe bei VW irgend so ein ganz verrücktes Konzept gesehen, wenn du in diese gläserne Manufaktur gehst, dann siehst du das da stehen, mir fällt gerade der Name nicht ein. Das ist so ein ganz kleines Auto, wo du da als Einsitzer drin sitzt, war halt nur so ein Konzept.
Ja, die machen ja auch, die Street Skater haben sie am Start.
Amy oder Emma oder ich weiß es auch nicht genau.
Von VW?
Ja, ja. Und das war halt, ja, das hat halt jemand anders sozusagen als VW-Projekt gemacht und das fand ich total geil. Da dachte ich so, sowas wollen wir doch sehen in Zukunft. Das ist doch cool. Klar, da muss man ein bisschen die Sicherheit klären, weil das ist natürlich auch so ein Punkt. Aber ich habe schon die Hoffnung und da sind wir dann wieder in dem Bereich, da sind wir ja viel günstiger in der Produktion. Da haben wir vielleicht auch mehr vielleicht die sportliche Komponente drin, weil es ist ja kein Problem, da sich so mit so einem Pedelec da so ein bisschen zu bewegen. Da freut man sich ja eigentlich drüber, dass man sich auch ein bisschen bewegt. Also da muss man ja auch jetzt nicht schwitzen, um zum Geschäftstermin zu kommen. Ja. Das wäre schon meine Hoffnung und nicht, dass wir einfach sagen, Autos werden jetzt Sharing und autonom, dass das das Einzige ist. Ich bin da schon eher so, glaube ich, auch bei den Ideen, die du auch begeistert verfolgst. Dass man sagt, hey, mehr Fahrrad, mehr Fahrradwege, mehr spezielle Wege für Mobilität außerhalb dieses Auto-Universums. Das wäre schon geil.
Das wäre schon geil, ne?
Und wenn man das vor allem aufteilt, es sollen ja weiterhin, ich will auch weiterhin Auto fahren, es soll auch weiter Straßen geben, aber dass man dann über Bereiche nachdenkt, wo einfach es keinen Sinn macht, dass dann noch die Autos alle rumfahren. Ich bin jetzt irgendwie am Wochenende, bin ich auch hier durchgelaufen, durch den Kiez und dann schlenderst du rum und hier eine Eisdiele und da und dann rast da einer durch, ja, mit Anlage aufgedreht, irgendwie riesen Auspuff und das ist wirklich so, das ist so gefühlt, als wenn so alle sie so flanieren auf so einem Dorffest, nett unterhalten und plötzlich rast da einer lautstark mit einem Gebrülle durch und stört alle mal komplett. Und ja. Da stellt man sich schon, denke ich da schon kurz so, ey, sag mal, hier sind gerade irgendwie gefühlt 100 Leute, die gerade diesen Kiez genießen und dieser eine Mensch da in diesem Auto stört da alles komplett. Also...
Ja, da bin ich voll bei dir. Das ist auf jeden
Fall. Wer hat da jetzt recht?
Überhaupt nicht mehr zeitgemäß.
Also, es ist total komisch. Und dann ist das auch noch, das ist wirklich so ein Kiez, wo kleine Straßen im Pflasterstein, da willst du ja eigentlich auch nicht durchfahren. Und drumherum fährt eigentlich immer eine relativ gute, ausgebaute Straße. Also, du musst da nicht durchfahren, du kannst da einfach auf der Hauptstraße außen rumfahren.
Ja.
Also genau. Und eigentlich könnte man das komplett sperren und denken so, ich muss da auch nicht rein. Wie gesagt, ich liebe auch Autofahren, aber da muss man wirklich nicht rein. Also da kann man wirklich Bereiche absperren, da muss man sich schon mal Gedanken machen. So.
Und das Schöne ist ja wirklich, dass das jetzt quasi passiert, einfach, dass wir in europäischen Städten, in Paris vor allem, ne, da wird ja sehr fortschrittlich die Stadt umgebaut mit einer über 600 Kilometer an Fahrradwegen, die ausgebaut werden. Viele 100 Kilometer sind schon umgesetzt. Von Anne Hidalgo, der Bürgermeisterin Hamburg, gab es jetzt den ersten richtigen Pop-up-Fahrradweg von Anne Tages, dem Verkehrssenator oder Mobilitätssenator vielmehr. Und auch in Berlin mit dem Mobilitätsgesetz passiert ja einfach sehr viel. Das heißt, wir haben tatsächlich, und das finde ich so ein bisschen so der eine Faktor, der durch Corona fast positiv zu sehen ist, dass wir da echt jetzt ein Shift hin haben, hin zu einem auch Wandel in der Politik, in der, in den Entscheidungsebenen dieser Nation oder dieser Welt, die nötige Grundlage zu liefern, um solche Sachen zu verhindern. Und das finde ich tatsächlich sehr beeindruckend. Oder zum Beispiel der Jungfernstieg in Hamburg, ich weiß nicht, ob du den kennst, eine sehr wichtige Straße genau unterhalb von der Alster, wird jetzt gesperrt. Auch eine sehr mutige und sehr ungewöhnliche Maßnahme eben von der Stadt. Und sowas, glaube ich, ist wichtig, um eben solche Sachen zu verhindern, damit die Idioten nicht mehr durch dann das Dorffest durchknattern können.
Genau, aber also fair finde ich dann aber auch, weil das habe ich auch einen Kritiker gehört, die sagen, das muss man aber auch ein bisschen erklären und ein bisschen den Leuten kommunizieren. Ja. Also einfach nur, sage ich jetzt mal, Straßen wegnehmen und gar nichts dazu sagen, ist irgendwie auch nicht schön. Also da, finde ich, gehört schon eine anständige Kommunikation, Dialog, dass man sich da austauscht, dass man die Leute mitnimmt. Ja? Und das auch zeigt, dass das ja, man will ja was Gutes. Man will ja nicht irgendwelchen Leuten, also Verbote sind immer blöd. Ich habe eigentlich auch keine Lust, irgendjemandem zu sagen, du darfst jetzt hier nicht durchfahren. Am liebsten würde ich sagen, komm doch mal, steig mal aus deinem Auto aus, stell das mal zur Seite, genieß mal ein bisschen eine schöne Zeit hier mit uns, lass uns ein bisschen unterhalten und dann fährt ein anderer vorbei so und dann fühl mal, wie sich das für dich anfühlt. Würdest du es nicht auch besser finden, wenn wir das hier zu... Also, klingt jetzt alles sehr romantisch und idealistisch,
aber... Ja, du hast recht, auf jeden Fall.
Ob wir das jetzt hier durch so einen Podcast bei dir machen, ob wir das durch Videos machen, ob wir das vielleicht mit unseren Familien, Freunden, Kollegen besprechen. Ich finde, da sollte man drüber reden. Wir müssen darüber reden und wir sollten es gemeinsam gestalten.
Voll.
Und nicht irgendwie so, ja, das wird jetzt alles verboten, weil es jetzt völlige Übermaß ausgenommen haben. Dann stößt man wieder Leute vom Kopf, dann gibt es wieder zwei Fronten, die kämpfen gegeneinander und das ist immer eigentlich nicht gut.
Eigentlich nicht gut, das stimmt.
Das versuchen wir hier durch dieses Video und durch den Podcast ein bisschen zu
verändern. Also treibt's, bringt sie raus, erzählt allen Leuten davon, dass es eine andere Form von Mobilität gibt. Elektromobilität ist toll, Mobilität als mit Wahlfreiheitsgedanken, Mobility as a Service ist großartig.
Ja.
Es ist auf jeden Fall Grund genug, sich diese Sachen anzuhören und sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und ihr seid die Pioniere, sorgt dafür, dass sie es hinaustragt und für einen Wandel sorgt.
Ja, das doch, hast du wunderschön gesagt und das könnt ihr natürlich intensiv, entweder schaut euch die anderen Episoden Freifahrt an oder ihr schaut die anderen Videos auf Robin TV Blau an oder es gibt noch wunderbar tolle andere Kollegen, die machen ganz tolle Arbeit, jeder aus seinen verschiedenen Blickwinkel, sich da mal ein bisschen auseinanderzusetzen und das nach außen tragen, finde ich auch ein ganz, ganz guter Punkt. Hast du schön gesagt, deswegen möchte ich gar nicht mehr so viel hinzufügen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, weil es halt ein bisschen Gelaber, Rhabarber, aber das ist ja auch mal ein bisschen wichtig, weil ist ja die Quintessenz aus dem Ganzen.
Man muss
halt
darüber reden.
Genau. Ne? Einfach nur stillschweigen, das bringt ja auch nichts. Vielen Dank fürs Zusehen. Wie gesagt, Link zum Freifahrt-Podcast unterhalb des Videos im Beschreibungstext. Und ansonsten freue ich mich total auf unser nächstes Aufeinandertreffen. Schreibt doch mal, ob Sebastian und ich mal wieder oder das mal immer mal wieder machen sollten, dass wir aufeinandertreffen, wer weiß. Also wenn ihr jetzt schreibt, ja unbedingt, der muss wieder kommen, dann muss ich dich halt wieder einladen. Da kommen wir dann nicht drum herum.
Aber dann müsst ihr auch Themenvorschläge mitschicken, damit wir wissen, worüber wir reden.
Über welche Themen wir reden.
Genau.
Das finde ich auch super. Schreibt mal, wollt ihr den lieben Sebastian hier wiedersehen und auch welche Themen habt ihr dann da vielleicht?
Perfekt,
machen wir. Finde ich gut. Und wenn alle sagen, nie wieder, dann
halt nicht.
Ist das Video jetzt zum Glück vorbei. Also, danke dir.
Danke dir. Euch. Danke euch.
Ciao.
Tschüss.
Schön, dass du es bis zum Ende geschafft hast und ich danke dir vielmals fürs Zuhören. In der nächsten Folge gibt es wieder eine Art Sonderfolge, denn ich bin mit und für das Projekt The Good Turn auf dem GreenTech Festival in Berlin unterwegs, um in gebührendem Abstand ein paar O-Töne einzufangen rund um eine sehr, sehr spannende Frage, die Jörg Becke und sein Team auf eine neue und kluge Art und Weise beantworten wollen. Es würde mich freuen, wenn ihr dann mal wieder reinhört und danke euch allen an dieser Stelle für die Treue und das Interesse an Freifahrt. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich wie immer natürlich auch über deine Unterstützung. Am einfachsten geht das, wenn du bei Spotify oder in deiner Podcast-App auf Abonnieren klickst und natürlich auch mit ein paar Sternchen und einem Kommentar bei Apple Podcasts. Außerdem freue ich mich, wenn du diesen Podcast fleißig weiterempfiehlst. Wenn du Kontakt aufnehmen möchtest, findest du mich bei LinkedIn, Instagram oder Twitter unter dem Namen Freifahrt. Das war es für heute mit Freifahrt. Mein Name ist Sebastian Hofer und ich freue mich, wenn du in der nächsten Folge wieder reinhörst und sage, gute Fahrt und lass die Haare wehen.